Schätze soll es also heute gehen. Darum, dass dort, wo mein Schatz ist, auch mein Herz ist. Oder vielleicht andersrum, dass dort, wo mein Herz ist, auch mein Schatz ist. Vielleicht geht es ja auch andersrum. Jesus hat diesen Satz in Matthäus 6, 21, finden wir ihn aber ganz bewusst, denke ich, in dieser Reihenfolge gesagt. Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Nun heißt Herz aber nicht Herz und Gefühle und Liebe und Sinnlichkeit oder andere Dinge, die wir gerne damit verbinden, sondern Herz im Alten und Neuen Testament, das ist der Hauptfokus, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte. Die Ganzheit meines Seins, da wo ich am konzentriertesten wirklich Mensch bin, ich bin, wo ich mich definiere, wo ich mich beschreibe, da steht im Alten und im Neuen Testament das Wort Herz. Das heißt, da wo mein Schatz ist, da ist die Mitte meiner Persönlichkeit, mit der Achtsamkeit, mit der Aufmerksamkeit. Da ist mein Fokus, da ist meine Konzentration. Das ist also der erste wichtige Hinweis, wenn wir uns mit diesem Text beschäftigen, weil wir einfach das Wort Herz in unserer Umgangssprache völlig anders benutzen. Ich werde versuchen, in drei Zugangswegen aufzuzeigen, wie man sich einem solchen Text nähert. Denn die spannende Frage, die sich jetzt ja auch dann ergibt, ist, was will mir denn dieser Satz sagen? Wovon spricht er? Hängt also jetzt Dorotheas Herz an dieser Dose? Jetzt ist es offenbar geworden. Hier ist Dorotheas Herz. Ne? Wir können die Dose jetzt aufmachen, hineinklampern und gucken, was da drin ist. Und dann wissen wir, wo die Mitte ihrer Persönlichkeit ist. Ist ja interessant. Kommt nicht so ganz hin, ne? Also müssen wir überlegen. Das heißt, was Jesus sagt, scheint wieder etwas zu sein, was eher eine Vergleichsebene hat. Und wo deutlich wird, wenn wir zu viel Vergleichspunkte übertragen, kommen wir sofort auf eine falsche Spur. Das heißt, es ist nicht, ist gleich. Das funktioniert nicht. Also der Gedanke, da wo mein Schatz ist, ist gleich mein Herz. Wie in einer Gleichung, die eindeutig aufzulösen ist, scheint der Text von vornherein nicht zu funktionieren. Jedenfalls nicht, wenn man so etwas mitbringt, wie das, was Dorothea mitgebracht hat. Vielleicht hat sie uns aber ihren wirklichen Schatz ja gar nicht verraten. Das wissen wir natürlich nicht. Aber nochmal, wie kläre ich in einem solchen Text, was er mir sagen will? Ich versuche es in drei Durchläufen. Ich versuche es in einem Modell, das nennt sich Format, in dem ich vier Fragen an den Text stelle. Ich werde es versuchen mit einer Geschichte, die ich erzähle. Und ich werde es noch einmal versuchen mit einem Bild, mit einer Deutung, die ihr schon von vor zwei Wochen kennt, für die da waren, nämlich mit den logischen Ebenen. Und ich denke, auf jeder Ebene wird einer der Teilnehmenden merken, oh ja, das spricht mich an, das könnte für mich ein Weg sein. Wichtig ist, wenn wir diesen Text lesen, er steht in der Bergpredigt. Eine Rede, die vermutlich Jesus so nie gehalten hat, aber die zusammengestellt sehr klar konzentriert wichtigste Gedanken und Ideen Jesu auch zusammenfasst und komprimiert. Und der Zusammenhang, in dem das steht, das ist aus dem Matthäus Kapitel 6, 19 bis 21. Und deswegen lese ich mal die beiden Verse vorher, denn die werden mit Sicherheit ja auch schon mal eine Spur geben. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also keine Schätze sammeln auf Erden. Übrigens, als kleiner Hinweis an der Stelle, dieser Begriff, der griechische Begriff, der taucht dreimal im Neuen Testament auf, öfter nicht. Computer, Menschen, die sich mit Microsoft auskennen, kennen den Begriff, da steht nämlich Thesaurus. Das griechische Wort für Schatz ist Thesaurus. Und der taucht tatsächlich nur zweimal auf, der Begriff, nämlich hier bei Matthäus Kapitel 6 und einmal bei Matthäus Kapitel 2 Vers 11 und da gehen nämlich die Könige in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist doch schon mal eine Spur. Denn das macht auch deutlich, dass es hier tatsächlich sich nicht um ideelle Schätze handelt, von denen zu reden sei, zumindest in der Weise, wie wir es bei Matthäus finden, weil der Zusammenhang des Begriffes ist eindeutig materiell. Nicht ideell, sondern materiell. Da geht es wirklich um Gold. Da geht es richtig um Werte. Und Weihrauch und Myrrhe waren damals hochwertvolle Substanzen, die für viel, viel Geld gehandelt wurden. Ebenso wie Gold. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und die Schätze sollen wir nicht auf Erden sammeln, wo sie die Motten und der Rost fressen, wo die Diebe einbrechen und stehlen, sondern im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen können. Nochmal doppelt gesagt, wird damit deutlich, an der einen Stelle ist es gut, an der anderen Stelle ist es schlecht. Jetzt ist aber die spannende Frage nochmal, was bedeutet denn das? Und jetzt möchte ich einmal die vier Fragen nochmal auch nennen, die uns als Menschen beschäftigen, wenn wir uns mit neuen Themen beschäftigen. Wir haben nämlich unterschiedliche Zugangsweisen, wie wir fragen, wie wir uns mit Inhalten beschäftigen. Es gibt den sogenannten Quadranten, also wenn man mal ein Bild zeichnet und ich habe hier vier Felder, dann gibt es ein Feld, das erste Feld, das ist der sogenannte Was-Quadrant. Sprich, was sagt Jesus oder was sollen wir tun? Und die Was-Frage ist hier relativ schnell beantwortet. Ne? Was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, ist eindeutig. Keine Schätze auf Erden sammeln, sondern Schätze im Himmel sammeln. Dann wäre eine nächste mögliche Frage in einem anderen Quadranten die Frage, warum? Und dann könnte man sagen, auch da gibt der Text eine Antwort, weil Motten kommen und das auffressen und Rost frisst es auf und da kommen Diebe, die brechen ein und stehlen. Also darum nicht menschlich, irdisch denkend Schätze sammeln. Dann wäre noch die spannende Frage in einem nächsten Quadranten, nämlich die Frage, wofür? Und gibt der Text irgendeine Aussage, wofür das gut ist? Jetzt mal in die Zukunft gedacht. Wofür uns das hilft? Nee, ne? Jetzt könnte ich den vierten Quadranten auch noch abfragen. Dann stelle ich fest, dass Jesus uns eine Erzählung gibt, die zwei Fragen beantwortet und zwei Fragen komplett offen lässt. Die Wofür-Frage ist unklar. Und die nächste Frage, der vierte Quadrant, das wäre die Wie-Frage. Nach dem Motto, wie sollen wir das tun? Sagt der Text irgendetwas aus über die Wie-Frage? Nichts. Das ist übrigens sehr typisch für die Erzählweise Jesu. Wer einmal Geschichten Jesu anhört und anschaut, wird feststellen, dass er eigentlich gegen alle klassischen Grundsätze moderner Kommunikation verstößt. Wer Menschen etwas erzählen will, muss darauf achten, dass in seiner Rede oder in seiner Lehre diese vier Quadranten bedient werden, weil es unterschiedliche Zugänge von Menschen gibt, wie sie lernen. Und jeder von uns hat einen Lieblingsquadranten plus einen zweiten. Das ist auch der Grund, warum Leute, die einen und denselben Vortrag erleben, zum Teil ganz begeistert rausgehen und andere sagen, das war ja gar nichts, weil ihr Quadrant vermutlich nicht berücksichtigt wurde. Es gibt Menschen, die fragen, was? Was ist das? Worum geht es? Was will mir das sagen? Das sind die Menschen, die auch gerne fragen, hat der Pastor seine Rede auch gut untergliedert in drei Punkte? Hatte er nicht drei Punkte angekündigt? Wo war denn der dritte? Das sind die Menschen, die sehr gerne was-orientiert fragen. Die lieben es auch, wenn man ein Skript dabei hat. Die lieben es, wenn sie genau wissen, worum geht es. Was ist das, was an Inhalt kommt? Das zweite sind die Wie-Menschen. Wie setze ich das um? Wie mache ich das? Die interessiert weniger, um was es geht, sondern die geht wirklich, da geht der Fokus auf die Frage, wie mache ich das? Wie kann ich das umsetzen? Und der dritte eben das Warum, das heißt, es geht in die Vergangenheit. Warum ist das hilfreich? Warum soll ich das angucken? Warum brauche ich das? Warum war das für irgendwas wichtig? Und als letztes die Wofür-Frage. Wenn ich denn das kann, wenn ich dann das mache, wofür hilft mir das denn? Wofür ist das denn gut? Und jeder von uns hat einen dieser vier Quadranten. Und Jesus beantwortet so gut wie nie alle vier gleichzeitig. Sondern ein oder zwei, ganz selten drei und meiner Kenntnis nach niemals vier. Das heißt, ein oder zwei höherer Gruppen bleiben erstmal offen. Wenn es gut läuft, sind sie aber interessiert und werden an der Stelle weitersuchen und weiter fragen, wie denn die noch offenen Fragen geklärt werden können. Das heißt hier, wofür und wie, als die zwei Themen, die noch offen sind. Das war also die erste Möglichkeit einer Deutung eines solchen Textes, indem ich mit diesem Modellformat 4-MAT, Format, diese vier Quadranten einmal angucke, um zu sehen, wo kriege ich klärende Hilfen, helfende Worte, die mir sagen, was der Text denn von mir will. Die zweite Zugangsmöglichkeit, die ich wähle, ist eine Geschichte. Erinnert ihr euch noch an den Gottesdienst vor 14 Tagen? Gab es da eine Geschichte, die überhaupt nichts mit der Bibel zu tun hatte? Kam in der Einleitung. waren ein paar vor 14 Tagen da. Hans im Glück. Ja, danke schön. Da ging es um die Geschichte Hans im Glück, die ich nach wie vor für eine der wichtigsten biblischen Geschichten halte, die leider nicht in der Bibel steht. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass es kaum ein biblischeres Märchen gibt als Hans im Glück. Kennt ihr schon die Geschichte von Hans im Unglück? Nee, ne? Vielleicht ist das ein Zugang für diesen Text. Es war einmal ein junger Mann, der hatte einem Scherenschleifer 7 Jahre lang gedient. Als er sich nun verändern wollte, hoffte er vom Meister das nötige Startkapital für ein eigenes Geschäft zu erhalten, denn er hatte in der Vergangenheit immer seine Pflicht getan. Der Meister aber, der seinen Gesellen gern hatte, sprach zu ihm: Ich habe dir immer deinen Lohn ausgezahlt, wie er recht war. Ich habe dich immer gut behandelt. Ich will dir kein Geld geben, denn mit Geld wirst du dein Glück nicht machen. Auch ich habe ganz klein angefangen und was du heute siehst, ist meiner Hände Arbeit gewesen. Alles, was ich dir geben will, ist hier dieser Schleifstein. Auch ich habe allein mit ihm angefangen. Nimm ihn, er soll dir Glück bringen und Grundstein für deine Zukunft werden. Keiner malt sich die Enttäuschung des Gesellen aus. Als er sein Bündel schnürt, um den Meister zu verlassen, legt er den Schleifstein ganz zu oberst. Wenn er erst außer Sichtweite wäre, dann will er ihn von sich in den Fluss werfen. Doch er ist kaum 100 Meter gegangen, da trifft er einen Burschen, der unterm Arm eine Gans trägt, die er eben zum Schlachten bringen will. Hans gelingt es, dem Burschen den Schleifstein gegen die Gans umzuschwatzen. Eine Strecke wegs weiter begegnet ihn ein Bauer, der ein Schwein vor sich hertreibt. Kurz und gut, Hans tauscht vorteilhaft seine Gans gegen das Schwein. Wenig später kreuzt ein Metzger mit einer Kuh seinen Weg. Schnell sind sich die beiden handelseinig. Der Metzger nimmt das Schwein, Hans die Kuh. Und schließlich ein paar Meilen später gesellt sich ein Reiter zu Hans, den Hans bald davon überzeugt, wie gut es wäre, wenn er die Kuh für das Pferd nehme. Hoch zu Ross trabt der Hans nun auf sein Heimatdorf zu und dort bezahlt ihm ein Händler sein Pferd mit einem Klumpen von Gold so groß wie Hansens Kopf. Und Hans kauft sein Schleifergeschäft. Er stellt Leute ein, er kommt zu Reichtum und Ansehen. Aber auch mit ihm selbst geht eine Veränderung vor. War er früher sorglos und unbekümmert, so reibt ihn nun die Angst auf. Hätte er früher nichts zu verlieren gehabt, so steht für ihn jetzt die ganze Existenz auf dem Spiel. War er früher mit dem wenigen zufrieden, was er verdiente, so will er jetzt mehr und immer mehr, um das, was er hat, besser abzusichern. Und noch etwas geht mit Hans vor, er merkt es selber gar nicht mehr. Aber er ist nicht mehr glücklich wie ehedem bei seinem Meister. Er ist vielmehr todunglücklich. Er versucht, das mit Arbeit zu verdrängen. Er schafft und schafft, damit ihm ja nicht zu Bewusstsein kommt, wie leer es in ihm selbst trotz all seiner Güter ist. Er streckt sich nach Posten in den örtlichen Vereinen, damit er auch die letzten freien Stunden, die er in der Woche noch hat, ausfüllt. Er vergrößert sein Geschäft, dann baut er an, dann eröffnet er Filialen in den Nachbardörfern. All das tut er eigentlich nicht mehr, um reicher oder angesehener zu werden. Er ist ja auch längst der Reichste im Ort. Er tut es, um den einen Gedanken in seinem Herzen zu betäuben und zum Schweigen zu bringen. Wie leer sein Leben eigentlich ist. Wie wenig Freude er daran hat und wie sehr es ihm an Sinn und Fülle fehlt. Die Geschichte kennt ihr nicht, ne? Die gibt es nämlich auch gar nicht. Aber es wäre die Geschichte einfach mal umgedreht. Und da ihr die andere Geschichte schon vor 14 Tagen hattet, wird vielleicht noch einmal deutlich, dass sie in beide Richtungen funktioniert. Und dass sie in beiden Richtungen auch etwas deutlich macht, was mit dem Predigttext zu tun hat. Dieser Hans weiß jetzt auch, wo sein Schatz liegt, sein Reichtum, wo seine Aufmerksamkeit, seine Achtsamkeit liegt. Und dieser Hans weiß, dass das nicht nur Segen, sondern auch Fluch sein kann, sich zu sehr auf das zu fokussieren, was mein Alltag ausmacht, mein Geschäft ausmacht, mein Reichtum, auf den ich Acht geben muss, ausmacht. Und nur als kleine Erinnerung wieder daran, es gibt eine Untersuchung, die feststellt, dass wenn man soziale Gruppen untersucht und sieht, in welchen sozialen Gruppen mit welchem finanziellen Einkommen die höchste Selbstmordrate zu finden ist, dann ist die höchste Selbstmordrate bei den reichsten Menschen dieser Welt zu finden. Das ist das Fatale und das Verrückte, dass gerade an einer Stelle, wo das Einkommen so hoch scheint, tatsächlich Menschen viel weniger Glück scheinbar erleben, viel mehr Menschen sich über die Frage des Sinns ihres Lebens unklar bleiben und sogar bereit sind, ihr Leben wegzuwerfen und sich selber das Leben zu nehmen. Eine andere Untersuchung hat sich damit beschäftigt, national gesehen, in welchen Ländern Menschen das höchste Glücksgefühl in ihrem Leben haben. Und das Land, das abgeschlagen, also wirklich weit vorne abgeschlagen auf Platz 1 liegt, wäre nicht das Land, das wir erwartet hätten. Die glücklichsten Menschen dieser Welt finden sich in Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt. Vielleicht machen diese kleinen Beispiele einfach nur etwas deutlich, dass etwas an Sinnfrage, an Glück in unserem Leben häufig an Stellen andockt, die dafür nicht taugen. Und dass gerade die Frage nach Glück tatsächlich wohl nichts mit materiellem Besitz zu tun hat. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz, sagt Jesus. Hier und an anderer Stelle ebenfalls, denn die Geschichte findet sich in ähnlicher Weise erzählt im Lukas-Evangelium Kapitel 12 in den Versen 16 bis 34. Denn da, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und an der Stelle jetzt der dritte Zugang, mit dem ich nochmal erläutern möchte, wie wir uns diesem Text nähern können. Ich hatte so schöne, selbstklebende Folien, alle verschwunden. Also mache ich es auf die alte Methode mit der Flipchart. Dieses Modell habe ich vor 2 Wochen angezeichnet. Dieses Modell, das sich nennt logische Ebenen. Und in diesem Modell finden wir insgesamt 7 Ebenen, auf denen wir über Themen unseres Lebens nachdenken können. Und auch dieses Modell, das ich vor 2 Wochen schon einmal vorgestellt habe, scheint mir eine gute Möglichkeit sein, den Text von heute zu deuten. Auf dieser ersten, untersten Ebene, da geht es um die Frage der Umwelt. Da geht es darum, was uns beschäftigt, was wir machen, was wir tun, was wir erleben, wo wir sind, was wir sind. Hans im Unglück wäre also der Mann, der hier ganz und gar aufgeht mit seinem Betrieb, mit seinen Betrieben, mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Job. Und dabei eine Ebene höher und damit auch wichtiger, die Frage des Verhaltens, das sich damit verbindet. Was mache ich? Was macht Hans im Unglück? Womit beschäftigt er sich? Und noch wichtiger als die Frage des Verhaltens ist die der Fähigkeiten. Was brauche ich denn dafür? Was braucht Hans im Unglück, damit sein Laden gut läuft? Braucht Hans im Unglück Filialen? Braucht Hans im Unglück gut qualifizierte Mitarbeiter? Braucht er mehr Schleifsteine? Braucht er größere Räume? Braucht er Werbung? Das heißt, jede Ebene, die kommt darüber, ist wichtiger als die Ebene davor und zuvor. Und wenn es in den Ebenen darunter irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann ist meistens in den Ebenen darüber etwas nicht geklärt und offen geblieben. Und das Schöne ist, wenn man mal genau darauf achtet, dann werden wir feststellen, dass Menschen sich über 90% ihrer Zeit mit diesen untersten 3 Ebenen beschäftigen. Was ist auf meiner Arbeit passiert? Wie habe ich mich verhalten? Was hätte ich noch tun können oder tun müssen, damit es besser gegangen wäre? Was hat er gemacht? Was hat sie gemacht? Brauche ich noch eine Fortbildung? Bin ich gut in meinem Job? Möchte ich mich noch verändern? Möchte ich auf die Karriereleiter noch weiter rauf? Möchte ich noch andere Dinge tun? Das heißt, ganz viel unserer Zeit verbringen wir auf diesen letzten unteren 3 Ebenen. Mit ganz viel Energie, mit ganz viel Fokus. Und ein schönes kleines Büchlein neuerer Literatur beschäftigt sich genau mit dem Thema, was passiert, wenn unter den Linden die Paare am Abend Lust wandeln und sich erzählen, was im Büro halt wieder passiert war. Eine kleine Geschichte von Kurt Tucholsky, die wunderbar aufnimmt, wie viele Geschichten unter den Linden über Jahrhunderte abends erzählt wurden. Was hat der gemacht? Was hat sie gesagt? Was hat er gemacht? Und Menschen das einfach loswerden wollen und loswerden müssen, was hier passiert. Aber viel wichtiger als diese 3 Ebenen der Umwelt, des Verhaltens und der Fähigkeiten sind die Ebenen darüber. Nämlich als Ebene 4 die Frage der Werte, der Überzeugungen und der Dinge, die uns wichtig sind. Welche Werte, welche Überzeugungen vertrete ich? Welche Werte, welche Überzeugungen vertritt ein Hans im Glück? Welche Werte und Überzeugungen und Glaubenssätze vertritt ein Hans im Unglück? Und es ist spannend zu sehen, wie durch diese Glaubenssätze, durch diese Haltungen, das Verhalten und auch dann das, was ein Hans im Glück oder im Unglück macht, davon bestimmt wird. Und noch wichtiger als unsere Werte und Überzeugungen und Glaubenssätze ist die Frage der Identität. Was gehört zu meiner Identität? Was macht meine Identität aus? Wie definiere ich meine Identität? Und es gibt Identitäten, die werden uns gegeben, unauslöschbar, die sind dann klar. Zum Beispiel die Identität, Vater oder Mutter zu werden, ist unauslöschbar. Und es ist völlig egal, ob meine Kinder mich als Vater oder Mutter ernst nehmen oder achten, ich werde Vater oder Mutter sein. Und selbst würden die Kinder sterben, bliebe ich Vater oder Mutter. Und selbst wenn ich gestorben bin, bleibe ich für meine Kinder immer Vater. Das ist eine unauslöschbare Identität. Aber es gibt viele andere Identitäten, die können wir uns selber zulegen. Die können wir selber definieren. Die können wir selber uns erarbeiten oder uns aussuchen. Und uns dort auch dann finden und sagen, das bin ich. Und das ist noch wichtiger als die Werte, noch wichtiger als die Fähigkeiten. Und noch wichtiger als die Frage der Identität ist die Frage der Zugehörigkeit. Wem oder was fühle und erlebe ich mich zugehörig? Eine der wichtigsten Fragen der Welt. Wo bin ich zu Hause? Wo merke ich mit meiner Identität, dass ich einen Raum habe, wo ich Raum habe, wo ich mich zugehörig beschreiben kann? Und dann als letzte Stufe, ich habe es als einen Leuchtturm gemalt, man könnte es aber auch als Stufe darüber malen, das wäre auch kein Thema. Aber weil es auch in der Literatur noch als viel bedeutsamer erachtet wird, als selbst die sechste Stufe der Zugehörigkeit. Und deswegen als Leuchtturm gemalt, die Ebene der Spiritualität. Das ist kein frommes Modell, es ist ein unfrommes Modell. Aber selbst die Unfrommen haben zutiefst verstanden, dass es nichts Wichtigeres, nichts Bedeutsameres in dieser Welt gibt, als die Frage zu klären, wie stehe ich zum Thema Spiritualität? Wie stehe ich zur Frage der letzten Dinge? Des letzten Seins, der letzten Glaubensgrundsätze, die mich und mein Leben erhalten. Was ist jenseits hinter meiner selbst und hinter dem, was zu meinem Leben gehört? Und diese Frage zu klären, ist die wichtigste, größte und bedeutsamste Frage. Sagt dieses Modell? Und damit wäre ich wieder beim Text. Genau das sagt Jesus. Wenn ich diesen Text einmal anlege auf diese Idee, auf dieses Modell, dann werde ich feststellen, dass Jesus ganz deutlich sagt, ihr Lieben, ganz viel eures Herzens, der Mitte eurer Persönlichkeit beschäftigt sich mit der Umwelt, in der ihr seid, im Verhalten und den Fähigkeiten. Und der Idee, dass ihr materielle Reichtümer sammelt. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Weil es Dinge gibt, die so viel wichtiger sind, die ihr aus dem Blick verliert, die an der Stelle euch irgendwann zum Problem werden, weil euer Fokus falsch war. Und deswegen ist das, was Jesus immer wieder predigt, etwas letztlich ganz Simples, was fast 2000 Jahre später nochmal, wie sei es anders zu erwarten, dann nochmal neu entdeckt wird. Und dann festzustellen ist, nein, es ist was ganz Altes. Das ist nichts, was im 20. Jahrhundert Therapeuten entdeckt haben. Das ist etwas, was Jesus vor 2000 Jahren bereits ganz eindeutig beschreibt. Jesus macht ganz deutlich, wenn ihr euer Leben gewinnhaft, gewinnend, glücklich machend, sinnvoll machend beschreiben wollt, dann müsst ihr damit anfangen, dass ihr die Frage der Spiritualität klärt. Das ist das Wichtigste und das Oberste und das Entscheidende. Und alles andere, was danach kommt, kommt danach. Und es ist besser und sinnvoller, es von oben zu klären, als von unten versuchen hochzuarbeiten. Wenn die anderen Punkte aber ungeklärt sind, wird es nicht gelingen, sich sinnvoll zu verhalten, zu sehen, welche Fähigkeiten für mich sinnvoll und notwendig sind. Wenn meine Identität nicht klar ist, meine Zugehörigkeit nicht klar ist und meine Spiritualität nicht klar ist. Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wenn sie rosten oder die Motten kommen. Oder wenn das nicht, dann kommen die Diebe. Das nützt euch nichts, das ist flüchtig. Da könnt ihr nichts an Substanz schaffen, was dauerhaft ist. Wenn ihr aber die Frage der Spiritualität klärt, wenn ihr wisst, wo Gott ist, nachdem ihr euch ausstreckt, wenn ihr wisst, dass ihr zugehörig seid zur Familie Gottes. Wenn ihr wisst, dass es zu eurer Identität dazugehört, Menschen zu sein, die Christus nachfolgen, dann habt ihr dadurch Werte, Überzeugungen und Glaubenssätze, die sich auswirken werden, euer gesamtes Leben, was darum zu finden ist. Um diese Fährte noch einmal zu verstärken, und damit sind wir nämlich dann bei der Frage des Quadranten, wie mache ich denn das nun? Denn das ist ja noch immer ungeklärt. Das ist ja noch eher eine Antwort, was mache ich denn? Und es klärt die Frage, wofür mache ich es denn? Das heißt, 3 von 4 Quadranten haben wir geklärt. Aber wie? Wie genau funktioniert das? Das bleibt ein Stück offen, aber einen kleinen Hinweis bekomme ich in dem Paralleltext aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12. Auch dort sagt Jesus, ich lese ab Vers 22, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Na prima, ne? Wieder alles verkehrt gemacht. Ich war vorgestern einkaufen mit der Familie. Viel Sorgen gemacht. Wir haben viele, viele Kleidungsstücke nach Hause gebracht. Okay, aber lesen wir mal weiter. Denn das Leben ist mehr als nur die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Okay. Das heißt, hier kriege ich den Hinweis, dass das mit der Kleidung vermutlich schon okay ist, aber dass es andere Dinge gibt, die wichtiger oder bedeutsamer sind. Jetzt kommt ein Beispiel von Jesus. Seht die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten auch nicht. Sie haben auch keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als diese Vögel? Wer unter euch ist's, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte? Und nur als kleiner Hinweis, Raben sind ja nun nicht so die Sympathieträger an Vögeln, ne? Deswegen gibt es auch da andere Bilder, die reden von Spatzen oder von Sperlingen. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir nun werden sollen wie die Vögel und sorgenfrei jetzt jeden Tag erleben. Denn Jesus bringt dieses Bild, indem er einen Gegensatz aufzeigt. Indem er nämlich sagt, ihr arbeitet und rackert und macht euch Sorgen. Aber wenn Gott sich schon der Vögel annimmt, wie sehr dann euer, die ihr so gearbeitet. Es geht also nicht darum, ein falsches Vertrauen in die eigene Arbeit zu setzen und zu sagen, das ist nichts wert. Sondern wenn ihr arbeitet und es schon nicht schafft, dann achtet doch einmal darauf, wie sehr Gott selbst für die Vögel sorgt. Und in diesem Vergleich, in diesem Gegensatz wird dann der Hinweis gegeben, achtet doch einmal darauf, wie ihr euch verhaltet. Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, jetzt kommt's, warum sorgt ihr euch um das andere? Und er bringt wieder ein Bild, seht die Lilien an, wie sie wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Und selbst Salomo in aller seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet, wie auch nur eine von ihnen. Fragt nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Unruhe. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch all das zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und übrigens auch dann kommt, denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das tragende Wort, was hier auftaucht, was bei der Wie-Frage helfen könnte, ist das schöne Wort Merimna. Das ist das griechische Wort für Sorge. Und der deutliche Hinweis, diese Art von Sorgen sind nicht hilfreich. Tja, die Fürsorge. Und die Fürsorge ist eine Verantwortung, die ich übernehme. Aber bei Merimna steckte darin, dass ich in meiner Sorge mich sorge. Dass es also eine sich selbst verstärkende Haltung wird, aus der heraus ich selber das Gefühl habe, ich allein bin der Einzige, der das Leben im Diesseits zu sichern vermag, der sich kümmern muss und sich sorgen muss, auch mit Kummer, Angst und Schmerz, der dazugehört. Aber der Fokus bei dieser Art von Merimna heißt ich. Ich muss sorgen, ich muss machen, ich muss klar werden. Und das ist der Fehler im System. Oder jetzt im Quadranten gesprochen, der Wechsel, der stattfinden kann und stattfinden soll. Nämlich den Fokus weg von mir und meiner alleinigen, scheinbaren Fürsorge hin zu dem Blick, dass Gott für uns sorgt. Und dass das nicht uns in Sorglosigkeit bringt. Aber dass das dafür sorgt, dass die Merimna kleiner wird. Eine Sorge, die sich quält, die sich zermartert. Und die nur noch den Blick auf diese Probleme auch fokussiert. Und damit all die anderen Sachen aus dem Blick verliert. Das heißt, bei der Frage, wie mache ich denn das, würde zu Deutsch übersetzt meine Antwort sein, indem ihr eure Augen weg von dem kleinen Punkt, den ihr fokussiert, auf Froschblick stellt. Die Überlebensstrategie des Frosches auch gegen Feinde ist, dass er Augen hat, mit denen er ein unglaublich großes Blickfeld hat. Und er kann den ganzen Horizont überblicken. Die Einladung, das Wie, was wir machen sollen, besteht darin, weg von dem, was wir fokussieren, wo wir anfangen uns zu grämen, wo wir anfangen uns zu sorgen und nicht mehr rauskommen. Den Blick größer werden lassen, den Blick weiten. Und da sagen nicht nur die Jesuiten, sondern auch andere Mönchsorden und fromme Menschen, vielleicht ist der beste Lehrmeister tatsächlich die Natur. Das Lied haben wir vorhin gesungen. Herr, ich sehe deine Welt. Und wer diese und andere Lieder einmal ansieht, der wird feststellen, dass ein ganz tiefer Aspekt des Glaubens deutlich wird, da wo wir unsere Augen auf weit stellen. Da wo wir feststellen, wie wunderschön diese Welt ist, die Gott geschaffen hat. Und dass wir da, wo wir diese Augen weit stellen und die Welt wahrnehmen, wie Gott sie geschaffen hat, etwas in uns kleiner wird an Sorge, etwas an uns größer wird an Freude. Und das ist genau die Einladung, die Jesus ausspricht. Was Jesus deutlich macht, ist, wir sind diejenigen, die entscheiden, wo unser Fokus hingeht. Das ist nicht schicksalsgebunden. Das sind Entscheidungen, die wir treffen. Und wir haben für diese Entscheidung, wie wir meinen, auch gute Argumente. Und das macht Jesus deutlich. Häufig sind unsere Argumente vielleicht hilfreich. Das Ergebnis, das dabei rauskommt, aber nicht. Und deswegen nicht irdische Schätze sammeln wollen, weil es nicht funktioniert, sondern den Blick weiten, größer werden lassen und daran denken, dass nur der, der die Frage seiner Spiritualität, seiner Identität, seiner Zugehörigkeit geklärt hat, gut in der Lage ist, Werte, Glaubenssätze und Überzeugungen zu gewinnen, die mir helfen, mich in meinem Leben sinnvoll, hilfreich zu verhalten, auf dass aus uns in unserem Leben Glücksgeschichten werden. Und der nächste Teil wird an euch liegen, nämlich zu überlegen, was ihr aus diesen Gedanken, aus diesem kurzen Vers und den Bildern, die dazu gekommen sind, machen wollt. Was für euch hilfreich ist, und das mitzunehmen und das im Fokus zu behalten. Denn die Entscheidung, die trefft ihr. Denn dort, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Amen. Wir werden gleich gemeinsam Abendmahl feiern. In der Überleitung zum Abendmahl werden wir ein Lied singen. Und danach Abendmahl feiern. Das wird nicht spektakulär werden, da werden keine großen Dinge passieren. Aber vielleicht ist allein schon das Abendmahl die Einladung eines Fokuswechsels. Weg von mir, hin zu ihm, der mir nahe kommt, im Brot und im Kelch und sagt, das ist für dich.